Jesus, ich möchte einfach bitten, dass du mir jetzt hilfst und einfach durch mich sprichst, weil wenn du nicht wirkst, dann ist alles sinnlos. Und ich möchte einfach bitten, dass jetzt einfach jeder, was da sitzt, dass du ihn berührst und ihm begegnest. Danke. Hütet euch. Das klingt wie eine Warnung. Und wenn Jesus etwas sagt, dann meint er das so. Er ist nicht einmal so und einmal so, wie der Wind weht oder wie wir Menschen. Ich kenne das so gut aus meinem eigenen Leben. Wie 15 Jahre alt war Sport und Gesundheit und Leistung für mich das Wichtigste. Und ich war der Meinung, dass das auch so richtig ist oder gut ist. Und so wie er gesagt hat, mit anderen Worten, hütet euch, dass ihr ungesund lebt und dass ihr zu wenig Sport macht. Was war das das Wichtigste im Leben? Herz steht da und muss sagen, es tut mir leid, ich bin geirrt. Es gibt wichtigere Sachen wie Familie, Liebe und vor allem Gott. Ich habe mir hütet euch leichtsinnig gesagt, ohne zu bedenken, was ich gesagt habe, denn ich habe einfach keinen Plan von Leben gehabt. Heute stehe ich da und sage, hütet euch davon. Das würde mir nicht mehr trauen. Aber nicht ich sage, sondern Jesus sagt zu dir, hütet euch. Jesus hat sich noch nie geirrt. Er ist noch nie falsch gelegen. Er war der einzige Mensch ohne Sünde. Er weiß wirklich, was gut und was schädlich für den Menschen ist. Denn wenn Jesus etwas sagt, dann nimm das ernst, denn es spricht Gott zu dir. Die Gefahr ist real, praktisch und hat mit dir und mit dem Jetzt und Hier zu tun. Die Warnung gilt genauso für heute wie vor 2000 Jahren. Denn Jesus sagt jetzt gerade zu dir, hütet euch. So horch hin, wenn Jesus spricht. Vielleicht denkst du da, das betrifft mich nicht. Es ist wie beim Strand am Abend und große Wellen kommen. Du siehst das Schild, auf dem steht, dass das Meer am Abend nicht betreten. Du schaust dir das an und schaust deine Muskeln an und die Stärke. Und nur dazu siehst du 10 Schwimmmeisterschaften gewonnen. Und die logische Schlussfolgerung ist, das betrifft mich nicht. Das steht für die Alten und für die Schwachen. Aber es betrifft mich nicht. Was machst du? Du gehst ins Wasser, schwimmst ein Stück raus und dann wirst du wieder zurückschwimmen. Aber die Strömung ist so stark und die Wellen so groß, du kannst nicht mehr zurück und du stirbst. Und warum? Nur weil du ein einfaches Warnschild unterschätzt hast oder nicht beachtet hast. Du denkst dir, ich bin weise, ich kenne Jesus, ich bin Christ, ich liebe Menschen. Ich habe schon viel Erfahrung und ich kenne mich schon sehr gut aus. Ich tue viele gute Sachen. Ich bin immer höflich. Ich weiß, was falsch und was richtig ist. Was ja immer gerade in den Kopf vorgeht, wieso du denkst, dass dich das nicht betrifft, es ist eine Lüge. Es tut mir leid. Jesus sagt nicht, es betrifft die Sünder, es betrifft die Dummen. Bei den schlauen Menschen mache ich mir keine Sorgen. Das sagt Jesus nicht. Er sagt, hütet euch. Oder nur persönlicher, er sagt eigentlich, hütet dich. Es tut mir leid, es geht um dich. Er meint nicht irgendwelche anderen Menschen, welche du dir vielleicht gerade im Kopf ausdenkst. Nein, er meint die. Er sagt, hüte dich. Nun, nach allem dem denkst du vielleicht noch immer, das hat mit mir nichts zu tun, oder vielleicht glaubst du das alles sowieso nicht. Du hoffst nur, dass die Predigt bald aus ist. Ich möchte dir sagen, du wirst keine Ausrede haben. Du wirst mir vor Gott stehen und dann kannst du nicht sagen, ich hab das nicht gewusst. Oder das hat mir keiner gesagt. Wenn ich jetzt gerade sagt er zu dir, hüte dich. Ich möchte dir sagen, du brauchst dich nicht beschweren und die Wellen töten oder anders gesagt, wenn dein Leben zerstört wird und wenn du eine Strafe von Gott bekommst oder wenn du sogar in die Hölle gehst. Denn du meinst, du weißt es besser wie Jesus und musst es nicht so ernst nehmen oder brauchst es nicht. Und ich möchte dir das auch noch sagen, weil es jetzt gerade alles so hart gelungen hat. Falls du denkst, Jesus sagt es, hütet euch, weil er ein Freudenverderber ist, ist es eine Lüge. Denn Gott liebt uns und er würde uns niemals irgendwas Gutes vorenthalten. Es ist wie bei einem Vater und einem Kind. Er liebt sein Kind und deswegen sagt er zum Kind, geh nicht in den Wald, dort leben so viele große Bären und Tigers. Er sagt das nicht, weil er will, dass das Kind weniger Freude hat. Nein, im Gegenteil, er will, dass es das glücklichste und fröhlichste Kind wird. Deswegen sagt er, geh nicht in den Wald, denn die Bären können dich töten oder schwer verletzen, wenn nicht sogar töten. Darum, sagt Jesus, hütet euch. Wir wissen jetzt, wir müssen uns hüten, aber vor was müssen wir uns hüten? Müssen wir uns vor Wellen, Bären oder Tigers hüten? Nein, es ist etwas viel Wichtigeres, Zentraleres. Es ist etwas viel Lebensnotwendigeres. Ein Bär kann dich töten. Jesus kann über die Seele bestimmen. Ich will euch aber sagen, wenn ihr wirklich fürchten sollt. Fürchtet Gott, der euch nicht nur töten kann, sondern auch die Macht hat, euch danach in die Hölle zu werfen. Ja, fürchtet ihn allein. Lukas 12, Vers 5. Lukas 12, Vers 5. Es hängt alles von Gott ab. Oder anders gesagt, es hängt alles von Jesus ab. Weil Jesus Gott ist. Es entscheidet sich alles an Jesus. Ob es dir gefällt oder nicht, es tut mir leid. Ich würde gerne irgendwas anderes sagen, damit du mich gern hörst. Oder dass du sagst, Lukas, das war eine super Predigt, das war toll. Das war toll. Ich kann aber nicht. Denn die Bibel sagt es so. So nimm diese Warnung ernst. Das ist kein Spiel. Es geht um Leben und Tod. Und er sagt es, weil er dich liebt. Und er will nicht, dass du in die Hölle gehst. Was sagt er nun? Vers 15. Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. Frage. Was sind Propheten? Ein guter Prophet ist ein Mann, der die Botschaft, die er von Gott bekommen hat, den Leuten sagt. Ein falscher Prophet ist ein Mann, der seine eigenen Gedanken, Vorstellungen, Wünsche predigt und so tut, als wäre das der Wille Gottes oder Gottes Wort. Ich nenne euch ein Beispiel aus der Bibel. Es war eine böse Stadt mit dem Namen Israel und Gott hat gesagt, ich werde dieser Stadt eine Strafe geben müssen, denn ich kann nicht mehr länger zuschauen, weil sie einfach so besser sind. Dazu schickt er einen Propheten, der sie warnt, damit sie umkehren und Gott sie nicht straffen muss. Dann gibt es aber Propheten, die verkünden Lüge, weil sie sagen, Friede, Friede, Herr, es wird keine Strafe geben, tschüss. Es kommt nur Friede. Wisst ihr, was diese Propheten so extrem gefährlich macht? Sie kommen wie Schafe, sind aber Wölfe. Sie sind wie Brunnen ohne Wasser oder wie Wolken, die nicht den ersehnten Regen bringen. Sie sind wie Fleischfresserblumen, die mit ihrem schönen Duft anlocken und sobald die Fliege gelandet ist, biegt sie fest und kann nicht mehr weg. Die Propheten sagen zu dir, komm zu mir, ich bring dir Freude, Leben und ich helfe dir, ich werde deine Probleme lösen. Sie lügen, sie machen nur eine Sache mit dir, sie vernichten die und zerstören die. Sie sagen Friede, Friede, wo kein Friede ist. Und wenn du solche Propheten siehst, wirst du nicht erschrecken, weil sonst war es zu einfach, weil sie schauen ja aus wie Wölfe. Ah, wie Schafe. Sie reden wie Schafe zum Teil, sie gehen auch in die Kirchen, sie sind höflich, sie machen viel gute Taten, sie reden auch sehr gut, sie verhalten sich zum Teil wie ein Schaf. Wie also können wir erkennen, ob es ein Schaf oder ein Wolf ist? Denn unser Leben hängt davon ab. Denk noch. Stell dir vor, du warst damals in Israel gewesen und du siehst zwei Propheten. Und der eine sagt, Friede, Friede, es wird alles gut. Und der andere sagt, kehrt um und ändert euch ein Leben. Denn sonst wird das kein gutes Ende nehmen. Wer spricht die Wahrheit? Es gibt 1000 Religionen. 10.000 Meinungen. Der eine sagt so, der andere so. Woher weißt du gerade, dass ich kein falscher Prophet bin? Wie kann man also diese reißenden Wölfe erkennen? Ich lese Vers 16 bis 20. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln, so bringt jeder gute Baum gute Früchte. Der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen. Und ein schlechter Baum kann keine kann keine guten Früchte bringen. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Und ich habe jetzt 4 Punkte vorbereitet, wie man sie erkennen kann. Erster Punkt, an der Frucht wird man sie erkennen. Ein Weihnachtsbaum kann keine Frucht bringen. Wir können Äpfel und Früchte auf einen Weihnachtsbaum aufhängen, aber er kann keine Frucht bringen. Dagegen ein Apfelbaum, der kann Frucht bringen. Stell dir vor, dein Auge ist ein bisschen schlecht und du hast nicht viel Wissen und du siehst einen Weihnachtsbaum mit Äpfeln und neben den Weihnachtsbaum mit Äpfeln steht ein Apfelbaum und ich sage jetzt von dir zu dir, einer von den beiden ist fake, einer ist nicht echt. Einer kann keine Frucht bringen. Wie kannst du das jetzt wissen, was für einer das der Fake ist? Stell dir vor, du schaust diese Bäume Wochen und Wochen zu. Was wird passieren? Du wirst merken, die Äpfel am Weihnachtsbaum werden faulig. Die Äpfel am Apfelbaum gewinnen dagegen an Stärke und Größe und Schönheit. Und da ist meine erste Antwort. Schau dir das Leben dieses Menschen an. Schau dir das Leben dieses Menschen an. Wie geht er mit seiner Frau um? Wie geht er mit Mitmenschen um? Wie geht er mit Geld um? Wie geht er mit der Bibel um? Was macht er mit seiner Freizeit? Wo verbringt er am liebsten Zeit? Denn wenn wer am Mann am Sonntag predigt, stehlen geht, aber am nächsten Tag siehst du, wie er stüht und er ist noch Freude bereitet, weißt du, das war ein Wolf, der sich als Schaf gekleidet hat. Und ich möchte da nur ein bisschen genauer werden. Und zwar Elis, Galater 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das ist die Frucht. Und schau, ob die Eigenschaften in seinem Leben sind. Dann ist es ein gutes Zeichen dafür, dass er echtes Schaf ist. Der zweite Punkt ist an ihren Auswirkungen oder an ihren Einfluss wirst du sie erkennen. Was meine ich damit? Ich gebe euch ein blödes Beispiel. Ich bin Pastor und Prediger einer Gemeinde und ich predige jeden Sonntag Muskeln und Aussehen ist das Wichtigste, okay? Wenn du gut ausschaust, dann kannst du alles erreichen. Und nach nur kurzer Zeit siehst du in meiner Gemeinde nur hübsche Männer und Frauen und starke Männer. Und die fühlen sich da wohl. Schau dir die Auswirkungen an. Was für Leute horchen dem Prediger? Welche Leute erreicht dieser Prediger? Vielleicht predigt er, wie man reich wird. Und schon bald wirst du lauter Menschen neben dir, bei dir haben, die was reich werden wollen. So schau dir die Auswirkungen an. Ich finde, das ist meine Meinung, die 2 Punkte, was ich jetzt gesagt habe, die waren gut. Aber der Punkt, was ich jetzt sage, das finde ich ein sehr guter Punkt. Ich selbst liebe diesen Punkt, weil ich eben schon so oft in der Praxis ausprobiert und hat immer funktioniert und sie immer so wahr wissen. Und ich nenne es einfach die Jesus-Sprache. Und wie diese Sprache einfach so sehr lieb, weil die Sprache können nur echte Schafe sprechen. Ja, Wölfe können zum Teil wie Schafe reden. Sie können sagen, Herr, Herr, Jesus, Jesus, Glaube, Glaube, Gott, Gott, weil sie diese Sätze auswendig gelernt haben. Aber mehr können sie nicht. Ich will mit einem Beispiel anfangen. Du bist ein Fußballfan und liebst Fußball und du hast einen Freund und er sagt zu dir, ich liebe Fußball auch genauso wie du, aber er lügt eigentlich, okay? Du erzählst dann voll begeistert von dem gestrigen Fußballmatch, du sagst, hast du das und das Tor gesehen? Das war so schön. Und du sagst, was, nur in der 65. Minuten, das böse Foul an Messi und du beschwerst den Schiedsrichter, den er so keine gelben Karten geben und du redest ohne Ende dahin, denn es ist Fußball. Währenddessen sagt er immer, ja, voll cool, das finde ich auch so, das finde ich auch so. Aber es fällt noch nicht auf, dass er lügt. Doch plötzlich fragst du ihm etwas. Was sagst du zu dem Fall? Wie hast du das Tor von Messi gefunden? Wer ist eigentlich der Lieblingsspieler? Und wieso? Was ist eigentlich die Lieblingsposition im Fußball? und du hast keine Ahnung, du kennst den Fußball nicht aus und sagst einfach, Fußball, Fußball. Und du wirst als Lügner enttarnt. Was hat das jetzt mit Jesus zum Tor? Ich möchte dir ein paar Fragen stellen und ich muss jetzt nicht antworten, aber prüf einfach dein Herz. Und zwar, wie geht es dir mit Jesus? Erzähl mal von Jesus, wie er dich gerettet hat. Erzähl mal von Jesus, wie er deine Wunden geheilt hat. Ich meine damit Sünden oder beides. Erzähl mal von Jesus, wie du mit ihm gegessen hast und wie du mit ihm seine Gemeinschaft genossen hast. Erzähl mal von ihm. Und ich glaube, einige sitzen da gerade hier und würden am liebsten ausspringen und sagen, Mann, lasst mich von Jesus erzählen, lasst mich von Jesus erzählen, wie er mich errettet hat, wie er mich getröstet hat. Und wie, und ich glaube, wir würden sie sogar so weit gerne sagen, Mann, wenn ich anfange, von Jesus zu erzählen, weiß ich nicht, wo ich anfangen soll. Und wenn ich angefangen habe, weiß ich nicht, wo ich aufhören soll. Denn es gibt so viele schöne Sachen, was er in meinem Leben gemacht hat. Ich glaube, viele fühlen sich so. Andere dagegen haben keine Ahnung, was sie sagen sollen. Sie haben gerade keine Ahnung, was das gerade ist. Sie sagen Jesus, Jesus, aber mehr können sie nicht. Jesus hat in ihrem Leben keine Realität. Denn sie kennen ihn nicht. Und sie können auf diese Fragen nicht antworten. So kurz gesagt, red mit den Leuten über Jesus. Und wie sie reagieren und antworten, zeigt, wen du vor dir hast. Denn alles hängt von Jesus ab und alles entscheidet sich an Jesus. Das war gerade ein sehr guter Punkt, finde ich. Jetzt kommt aber der beste Punkt. Es ist meiner Meinung nach der beste Punkt. Gott hat uns ein Schwert gegeben, das so hell leuchtet, oder anders gesagt, ein Licht geben, das so hell leuchtet, damit du jede Irrlehre aufdeckst und jeden falschen Propheten sofort siehst. Es ist die Bibel. Wenn Leute das Geld fälschen, wie erkennt man am besten die Fälschungen? Es ist nicht, wenn du die falschen oder die, also die falschen Geldscheine studierst, sondern wenn du den guten und echten Geldschein gut kennst, dass die kleinste Abweichung dir sofort auffällt. Dann denkt man, so warten wir nun mehr in Jesus oder in der Bibel verwurzelt. Ich glaube, wir würden so viele Sachen sehen und verstehen, die wir uns nicht erträumen lassen hätten. Und ich glaube, Janine, ich sage das jetzt einfach so dahin. Ich meine das wirklich so. Du sagst ja, ich lese ja die Bibel. Aber ich möchte dir sagen, hey, pass auf, dass du die Bibel nicht wie Zeitung liest. Flieg nicht wie ein Vogel über die Landschaft, sondern baue ein Nest, wo du Ruhe, Friede und Freude findest. Lies ein Stück, bis das du verstanden hast. Bis du dort in der Bibelstelle Friede, Freude und Ruhe gefunden hast. Denn die Bibel ist viel tiefer wie breit. Es ist besser, du verstehst einen einzigen Bibelvers, bevor du die ganze Bibel auswendig kannst. Und der Bibelvers wird dir dann ein Licht sein und dir den richtigen Weg zeigen. Lass uns also die Bibel lesen, sodass unsere Leute sagen, unser Blut oder unsere Sprache ist biblisch. Und lasst uns wie ein Baum, der einfach nah am Fluss ist, also wie ein Baum sein, der nah am Fluss ist, damit wir einfach groß und stark werden in Jesus. Kenne Jesus gut und lebe in einer engen Liebesbeziehung mit ihm. Verbringe viel Zeit im Wort Gottes und mit Jesus. Das schenkt dir Augen wie ein Adler. Hab große Erwartungen von der Bibel und dir wird viel gegeben. Das waren meine 4 Punkte. Schau dir das Leben an, die Auswirkungen oder den Einfluss von dem Prediger. Probier die Jesus-Sprache, also red mit den Menschen über Jesus. Und du hast die Bibel, du hast die Bibel. Und ich muss das erwähnen, wir lieben falsche Propheten. Wir lieben sie. Wir hüten uns von ihren Lehren oder falschen Lehren. Aber die Person lieben wir, auch wenn sie Blödsinn sagt. So, jetzt kennen wir die Merkmale von falschen Propheten. Aber vielleicht gibt es jetzt manche von euch, die sich fragen, hey, vielleicht bin ich ein falscher Prophet oder bin ich eine Person, die Jesus nicht kennt oder was nicht gerettet ist. Und deswegen geht es jetzt weiter mit der Frage, wie komme ich in den Himmel? Vers 21 bis 23. Vers 21 bis 23. Ich kann jetzt nicht sagen, ob du ein falscher Prophet bist, aber ich möchte dich fragen, ob du den Willen des Vaters tust, wie es in Vers 21 steht. Wenn du den Willen des Vaters tust, wirst du gerettet und du kommst in den Himmel und du wirst kein falscher Prophet sein. Der Wille des Vaters ist, dass du Jesus kennst. Es ist nicht der Wille, dass du sagst, Herr, Herr, wir haben das und das für dich da, also gemacht. Jesus, ich war immer nett. Jesus, ich war immer höflich. Ich habe viel gute Sachen gemacht. Ich bin immer in die Kirche gegangen. Ich habe immer meinen Nächsten geliebt. Ich habe das und das gemacht. Das alles, was du geleistet hast, ist Jesus so egal. Es hilft dir kein Stück bei Jesus. Er sagt, nein, du musst den Willen des Vaters tun. Sonst hast du keine Chance. Vielleicht denkst du von dir selbst, du bist ein Christ und ein guter Mensch. Ich möchte dir eine Geschichte, also eine wahre Geschichte erzählen. Da war ein Mann, ein komplett gesunder Mann, also ein komplett gesunden Zustand. Und sechs Leute haben sich gedacht, wir spielen den Typen, also den Mann, einen Streich. Der erste trifft ihn und sagt zu ihm, wow, du schaust heute schlecht aus. Wow, bist du krank? Und er denkt sich noch nicht viel, weil er weiß ja, dass er gesund war und geht weiter zur Arbeit. Und dann trifft der Nächsten und er sagt zu ihm, Franz, du schaust aber heute gar nicht gut aus. Bist du krank? Und es geht so weiter bis zur sechsten Person. Was macht er? Er geht heim, legt sich in sein Bett und stirbt. Du kannst mir jetzt glauben, ob die Geschichte wahr ist oder nicht. Aber denk noch, stell dir mal vor, jeder deiner Freunde und Verwandten würden plötzlich sagen, du bist eigentlich ein böser Mensch. Ich glaube, sehr schnell würdest du von deinen eigenen guten Taten nicht mehr überzeugt sein. Du würdest beginnen, an dir selbst zu zweifeln. Und ich möchte jetzt von der anderen Seite nur betrachten. Du gehst in die Kirchen. Du bist getauft. Ein Christ trifft dich und nennt dich Christ. Du bist in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Und so denkst du, du musst ein Christ sein und bist gerettet. Aber in Wahrheit kennt dich Jesus nicht, weil du nie den Willen des Vaters tust. Frage dich, kennst du Jesus? Kennst du ihn, so wie man eine reale Person kennt? Denn das ist der Wille des Vaters, dass wir Jesus kennen. Oder vielleicht beeindruckt es dich, dass dort so viele Menschen sind. Das muss wahr sein. Dort sind so viele Menschen. Und ich möchte dann nur einen Tipp geben, wenn man sich allein historisch informiert, merkt man immer, dass die meisten Leute immer falsch gelegen sind. Und Jesus selbst sagt, dass nur wenige gerettet werden. Oder vielleicht bist du von Wundern und Heilkünsten beeindruckt. Boah, die machen so die fetten Taten und Wunder. Wirklich, ist es so. Jesus ist es so egal. Ihm geht es darum, dass du den Willen des Vaters tust, dass du ihn kennst. Was ist nun der Wille des Vaters? Was heißt es, Jesus zu kennen? Ich lese Johannes 3,16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist die Antwort. Gott sagt, deine guten Taten und Wunder und die ganzen Menschen und alles das nutzt dir nichts. Du bist schuldig. Und was macht Gott? Er wird Mensch, er ist Jesus, Gott wird Mensch, und er geht auf das Kreuz und bezahlt die Strafe, die wir verdient haben. Die Hölle, die wir verdient haben, hat er bezahlt. Und wenn du dieses Angebot nicht annimmst, musst du die Strafe bezahlen. Es tut mir leid, es ist klar, in Vers 19. Du wirst abgehauen und ins Feuer geworfen. Aber nimm doch dieses Geschenk an, er will, dass du lebst. Er ist gestorben, damit wir leben können. Er hat gelitten, damit wir nicht mehr leiden müssen. Er hat keine Liebe von seinem Vater am Kreuz erhalten, damit wir die ganze Liebe bekommen können. Er wurde verlassen, damit wir nie wieder verlassen sein müssen. Er bekam keine Gnade, also Jesus, von Gott, damit wir die ganze Gnade haben können. Er hat das nicht gemacht in erster Linie, damit wir heiligere Menschen werden. Nein, damit wir in einer Liebesbeziehung mit ihm leben. Und wenn ich Liebesbeziehung sage, dann meine ich das so, eine reale Liebesbeziehung. Deswegen steht er in Vers 23, ich habe euch nie gekannt. Er meint nicht, hey, ich weiß nichts von dir, ich weiß alles von dir. Aber er meint das Kennen wie in einer Liebesbeziehung. Er sagt es: Hey, mit euch habe ich nie Gemeinschaft genossen. Ich kenne euch nicht. Wer seid ihr? Du musst Jesus kennen. Es entscheidet sich alles an Jesus. Wie mache ich das jetzt? Hey, vertraue darauf, was er gesagt hat. Wirf dein ganzes Vertrauen auf Jesus, was er gemacht hat. Vertraue auf Jesus und nicht deine eigenen Werken. Sie werden dich nur töten. Dieses Vertrauen oder dieses Vertrauen allein ist dann wie ein Verbindungsrohr, bei dem Jesus die Früchte durchtransportiert. Und nur dieses Vertrauen rettet dich. Er macht dich zum Apfelbaum und lässt deine Äpfel wachsen. Er macht dich zu einem anderen Menschen, zu einem liebevolleren Menschen. Er macht alles. Er. Du musst ihm nur vertrauen. Und den Rest macht er. Er macht alles. Vertrauen, wenn er das sagt. Nimm das Geschenk an und glaub mit den Lügenpropheten, die dir jetzt gerade sagen, hey, du hast nur genug Zeit oder du brauchst Jesus nicht so sehr. Nein, kehr um und wirf dein ganzes Vertrauen auf Jesus. Nur er kann dich retten und dir Leben und Freude schenken und dich in den Himmel bringen. Alles entscheidet sich an Jesus. Amen.